Ich bete. Ja, das ist deine gute Gabe an uns, du barmherziger Gott, dass du uns deinen Frieden schenken willst, dass er wie ein Mantel uns einhüllen soll und kann und dass du deine Liebe in unsere Herzen ausschüttest, dass sie wie eine Quelle in uns wird, die aus uns hervorfließt und so auch anderen Menschen den Durst nach Leben und Liebe stillt. Und dass du uns, damit wir all das entdecken können und vergewissern und immer wieder neu auch bedenken und verinnerlichen können, dass du uns dafür dein Wort gibst. Auch das ist dein Geschenk, deine gute Gabe an uns. Und dein Versprechen, dass dieses dein Wort wirkmächtig ist, nicht toter Buchstabe, sondern dass du mit ihm wirkst, was du willst. Und darauf vertrauen wir jetzt. Wir bitten dich, Herr, dass du redest und dass du uns recht hören hilfst. Amen. Liebe Gemeinde, wie ist es im Himmel? So fragen ja nicht nur Kinder. Also wie wird das sein im Himmel, in der Ewigkeit, in der neuen Welt Gottes, in Gottes Friedensreich? Wie wird das sein, mit Abermillionen zu leben? Dafür braucht es nun wirklich sehr, sehr viele Wohnungen. Und wird es uns im Himmel nicht vielleicht langweilig werden? Also immer nur auf einer Wolke sitzen und Halleluja singen, wer will das schon? Und ist es hier nicht auf der Erde schön und spannend? Die kleine Marie, 5 Jahre alt, lernte bei der Oma das bekannte Kindergebet: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und natürlich, mit 5 Jahren, Kinder lernen fix, bald konnte sie es alleine sprechen. Doch dann sagte sie plötzlich entsetzt: Aber Oma, droben will ich aber nicht bleiben. Also einmal Himmel auf Besuch, ja, aber dann bitte wieder zurück ins alte Leben. Unsere Jahreslosung stammt aus der großen Vision, oder man muss eigentlich besser sagen, den Visionen am Ende der Bibel, die Gott Johannes auf Patmos offenbarte, eröffnete. In diesen Visionen geht es um die Christen und ihren Kampf in dieser Welt. Und bei dem, wie Gott ihm da immer wieder neu entdecken lässt, dass das alles normal ist, dazugehört und dass in dem allen Gott dabei ist, erhascht Johannes dann auch immer wieder einen Blick in die andere Welt, in das, was aussteht, in die neue Welt Gottes. Und am Ende der Offenbarung dann ein längerer, ein ausführlicher Blick in das, was uns da erwartet. Kapitel 21 und 22. Dort können wir lesen, wie Johannes den neuen Himmel und die neue Erde sieht und wie das neue Jerusalem herabkommt und wie Gott bei den Menschen wohnt und wie der Tod und mit ihm all das, was uns Menschen hier und jetzt manchmal so viel Not macht, so viel Leid bereitet, wie all das nicht mehr ist. Und dann schallt es durch das Weltenall. Es kommt die einzige Stelle der Offenbarung des Johannes, in der Gott selbst spricht. Offenbarung 21, 5 bis 7 heißt es. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aus diesem Reden Gottes am Ende der Bibel stammt also unsere Jahreslosung 2018. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Vielleicht lässt uns das ja, wenn wir einen Moment darüber nachdenken, in diesem Zusammenhang stutzen. Zu mir zumindest kam diese Frage, wieso ist da jetzt noch von Durst die Rede? Gehört Durst nicht in die alte Welt? Ist Durst nicht etwas, das doch Not bereitet? Und das ist doch vorbei. In Gottes neuer Welt ist doch alles gut. Wie also kann man da noch dürsten? Doch der Durst ist hier ja nicht mehr qualvoll, weil er jederzeit sofort gestillt werden kann. Er stellt kein Problem mehr dar. Es gibt bestes, kühles, sauberes Wasser aus der Quelle, aus einer frischen Quelle. Wer schon einmal an einem heißen Sommertag bei einer Bergwanderung aus einer solchen Bergquelle eiskaltes, klares Wasser getrunken hat, der weiß, wie herrlich das ist, wie wunderbar das schmeckt. Da kommt kein Bier und kein Wein und nichts mit. Genial. Also dort, in Gottes neuer Welt, wird Durst eben kein Problem mehr sein. Jeder wird ihn mit frischem Quellwasser stillen können. Und dieses Quellwasser ist kostenlos, kein Cent, keine Gegenleistung wird dafür verlangt. Gott schenkt es den Durstigen. Wir kennen in unseren Breiten keinen wirklichen Durst mehr. Zumindest nicht diesen leidvollen Durst, der eben nicht gestillt wird. Oder zumindest eben nicht an frischen Quellen, sondern bestenfalls mit brackigem Wasser. Für Millionen Menschen auf diesem Erdenrund ist das ein täglicher Existenzkampf, der mühsame und beschwerliche Weg zur nächsten Wasserstelle. Nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF haben sage und schreibe 844 Millionen Menschen keinen Zugang zu einer elementaren Wasserversorgung. 844 Millionen Menschen kennen Durst, elementar existenziellen Durst. Und 361.000 Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich an den Folgen von Durchfallerkrankungen und das eben vor allem, weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Da kennen Menschen noch den körperlichen Durst wirklich. Und das wird es in Gottes Welt eben nicht mehr geben. Auch diese Perspektive gehört zu der Hoffnung, die Gott uns eröffnet. Die Quelle lebendigen Wassers ist also nicht nur ein Bild. Das ist sie auch. Und das haben die, die in der Bibel unterwegs sind und sich auskennen, natürlich sofort vor Augen und im Hinterkopf. Denn es gibt ja neben dem Körperlichen eben auch den seelischen, den geistig-geistlichen Durst. Ein Durst nach Leben. Ein Durst nach mehr als nach dem täglichen Einerlei von Arbeiten, Schlaf und Essen und zwischendurch vielleicht hier und da mal ein Fest oder etwas Spiel. Durst eben nach mehr, nach wirklichem Leben. Und diesen Durst gibt es in sehr vielfältiger Form. So vielfältig, wie wir Menschen eben sind. Darüber, vermute ich, haben viele von euch schon etliche Predigten gehört, selbst drüber nachgedacht, deshalb reiße ich das auch nur kurz an. Menschen dürsten nach Anerkennung. Andere lechzen nach Liebe und Geborgenheit. Menschen sehnen sich danach, gebraucht zu werden, einen Sinn für ihr Leben zu finden. Warum gibt es mich eigentlich in dieser Welt? Wozu bin ich eigentlich gut? Menschen suchen nach Glück, nach einer anhaltenden Zufriedenheit. Menschen suchen nach sich selbst, stellen sich immer wieder diese Frage, wer sie denn eigentlich sind. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, lautet ein sehr häufig verkauftes Sachbuch der letzten Jahre. Menschen wollen sie selbst sein, aber dafür müssen sie eben auch wissen, wer sie denn eigentlich sind. Authentizität, Echtheit, das ist eins der großen Zauberworte unserer Zeit. Letztlich, so glaube ich, steckt hinter all diesem Hunger und Durst, hinter all diesen Sehnsüchten und Suchbewegungen die Sehnsucht nach Gott. Und so verstehe ich zumindest auch die Bibel, dass sie uns eben genau dafür Hinweise geben will. Hinweise eben auf den lebendigen Gott. Sie will uns zeigen, bei wem wir unseren Lebensdurst wirklich stillen können, wie wir ihn dort stillen können. Unsere Freude, unser Friede, unsere Ruhe, das Ende all unserer Beschwerden ist nur Gott. Glücklich, die zu ihm ihr Herz wenden. So hat das der Kirchenvater Augustinus einmal ausgedrückt und damit seine Lebenserfahrung zusammengefasst. Er hat alles Mögliche ausprobiert in seinem Leben, um eben all das zu finden, nachdem er so durstig war. Und an anderer Stelle formuliert er es noch einmal kürzer als Gebet. Für dich, o Herr, hast du das Menschenherz erschaffen. Und es findet keine Ruhe als in dir. Ruhe finden wir erst bei Gott. Dort kommen unsere Sehnsüchte zum Ziel. Dieser Durst wird eben gestillt von Gott, bei Gott. Und in Gottes neuer Welt wird dieser Durst endgültig gestillt werden. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst. Also kostenlos. In dieser alten Welt, in der wir noch unterwegs sind, da ist fast nichts mehr umsonst. Selbst das Freibier kostet uns was, nämlich wir müssen uns anstehen und Geduld mitbringen. Und selbst die Liebe, die wir von anderen empfangen, kostet uns unsere Liebe. Bedingungslos geliebt zu werden, das ist ein Geschenk, das selbst Eheleute sich nicht auf Dauer machen können. Das halten wir nicht lange aus, mit jemand zu leben, den wir lieben und der uns nicht zurückliebt, der diese Liebe, unsere Liebe nicht erwidert. Vielleicht bei unseren Kindern gelingt uns das, aber dann sind wir auch schon dort ganz schnell an unseren Grenzen. Wer geliebt werden will, der muss eben auch selbst lieben. Das geht in dieser Welt nicht anders. Doch Gott liebt bedingungslos. Gott gibt kostenlos. Sein frisches Quellwasser, das unseren Lebensdurst stillt, das bekommen wir gratis. Und das gibt es nur geschenkt. Auch das gilt es hier zu sagen. Wir können es nicht erwerben. Wir können es nicht erarbeiten. Wir bekommen es ohne Vorleistung und ohne das viel zitierte Kleingedruckte. Einfach so. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das ist der Himmel. Das ist paradiesisch. Aber zur Quelle gehen und trinken, das müssen wir schon selbst tun. Und deshalb eben auch noch einmal diese Feststellung. Wir dürsten auch noch in Gottes neuer Welt. Bevor Gott selbst spricht, spricht in dieser Vision des Johannes Gottes Bote und stellt eben ja das fest, dass der Tod und alle seine Beisassen, eben alles, was uns Not bereitet, nicht mehr ist in Gottes neuer Welt. Da wird der Durst aber nicht genannt. Wir werden also auch im Himmel Durst haben, leibliche Bedürfnisse haben. Wir werden in der neuen Welt Gottes leiblich unterwegs sein. Und wie am Anfang schon einmal gesagt, manche haben ja Angst, dass die Ewigkeit langweilig sei, der Himmel eintönig ist. So hat wohl auch die 5-jährige Ute gedacht. Bei der abendlichen Wäsche fragt sie: Mama, wäscht sich der liebe Gott eigentlich auch? Typisch Kinderfrage, bringt uns Erwachsene manchmal ganz schön in Schwierigkeiten. Die Mutter kannte scheinbar den Text Offenbarung 21 und sie antwortet: Nein, nein, im Himmel wird es keinen Dreck geben. Darauf Ute enttäuscht: Ach, da haben wir ja nichts zum Buddeln. Da haben wir ja nichts zum Buddeln. Ich weiß nicht, ob es im Himmel was zum Buddeln gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir uns da waschen müssen. Aber was ich fest glaube und was ich auch an biblischen Aussagen festmachen kann, ist, dass das Leben in Gottes neuer Welt ganz sicher nicht langweilig, nicht eintönig sein wird, sondern äußerst bunt und ereignisreich. Wir werden dort Aufgaben bekommen, ganz gewiss. Denn das wird ja das Paradies, also sozusagen die Wiederherstellung des Paradieses sein, aber nicht das Schlaraffenland. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Im Paradies hatte der Mensch eine klare Aufgabe. Im Garten Eden sollte er bebauen und bewahren. Und er durfte sich ernähren von den Früchten und trinken aus den 4 Quellen, die den Garten umflossen. Das alles war Aufgabe, interessant und spannend, schöpferisch, herausfordernd. Und wir werden Durst haben und eben aus der frischesten aller Quellen unseren Durst stillen können. Wir werden genießen können. Und dieser Genuss wird keine Kehrseite haben, so wie er auf dieser alten Erde allzu oft eine Kehrseite hat. In Gottes neuer Welt können wir ohne Reue genießen. Und es wird uns gut tun. Und es gibt keine Nebenwirkungen und keine bösen Folgen. Und es wird den anderen eben genauso gut tun. Es wird den anderen nicht schädigen, wenn wir genießen, so wie es hier manchmal ist, wenn wir genießen und andere dafür sozusagen hungern müssen. Wir können miteinander genießen, weil Gott allen Durstigen Wasser aus seiner Quelle gibt. Und das wird einfach herrlich sein. Nun haben wir diesen Durst nach Leben ja schon hier und jetzt. Viele Menschen haben ihn auch um uns herum. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, wo und wie sie ihn stillen können. Denn wir können ja jetzt schon an dieser Quelle trinken. Diese Rede Gottes aus der Ewigkeit, sie schallt ja herüber aus Gottes neuer Welt hinein, hier in unsere alte, hier in unseren Gottesdienst und überall, wo dieses Wort in diesen Tagen gelesen und gepredigt und bedacht wird. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Denn Jesus, sein menschgewordener Sohn, hat ja ganz ähnlich eingeladen. Ich habe es vorhin gelesen. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer Jesus Christus glaubt, der hat die Quelle gefunden. Und der kann schon jetzt trinken. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Nun entdecke ich aber leider viele Menschen, auch in unseren Gemeinden und Kirchen, die scheinbar keinen Durst mehr haben. Die nicht mehr nach dem Leben, nach dem Meer an Leben dürstet. Die nicht mehr auf der Suche sind nach Gott, nach der Begegnung mit ihm. Die nicht mehr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit und Frieden. Wir kennen das aus unserem eigenen Erleben. Und hier im Haus ist es auch das täglich Brot des Personals. Wer wenig trinkt, hat immer weniger Durst. Wir müssen also trinken lernen, um den Durst nicht zu verlieren. Aber was machen wir mit dem, der keinen Durst mehr hat? Ein französisches Sprichwort lautet, einen Esel, der keinen Durst hat, kann man nicht zum Trinken zwingen. Jacques Löw erzählt und schreibt dazu, wie kann man einen Esel, der keinen Durst hat, zum Trinken bewegen? Und wie kann man bei allem Respekt einen Menschen dazu bringen, nach Gott zu dürsten, wenn er diesen Durst verloren hat? Und er sich mit Bier und Schnaps, Fernsehen und Autofahren, und hier könnte man jetzt so manches andere ergänzen, zufrieden gibt. Soll man es mit einem Stock versuchen? Ein Esel ist aus härterem Holz als unser Stock. Außerdem, wer wird heutzutage zu einer solch autoritären Maßnahme greifen? Soll man ihm also Salz zu schlucken geben? Das wäre Tierquälerei. Wie ihn dazu bewegen, freiwillig zu trinken? Es scheint nur eine Lösung zu geben. Man muss einen durstigen Esel herbeischaffen, der ausgiebig, mit großem Genuss und Behagen an der Seite seines Artgenossen aus dem Eimer trinkt. Aber ohne jedes Theater. Einfach, weil er Durst hat. Einen großen, unstillbaren Durst. Das wird seinen Kollegen nicht unbeeindruckt lassen. Die Lust wird ihn ankommen und sich zum Eimer zu neigen und in tiefen Zug das erfrischende Wasser zu schlürfen. Menschen, die Hunger und Durst nach Gott haben, sind für ihre Mitmenschen eine bessere Predigt als viele erbauliche Reden. Trinken wir also von dem frischen Quellenwasser, das Christus uns anbietet, durstig, begierig. Zeigen wir unseren Mitmenschen, dass wir nicht ohne Gott können, sondern auf ihn angewiesen sind. Zeigen wir ihnen, dass wir seine Liebe benötigen, danach lechzen, uns danach sehen und ausstrecken. Und dass wir seine Gegenwart genießen und dass wir auf sein Reich warten. Zeigen wir ihnen, so habe ich meine Predigt ja betitelt, selig, wer Durst hat. Denn Gott sagt, ich will geben den Durstigen aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen.